Weltfunk.
Ihr hört den Weltfunk im Radio Free FM. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Am Mikrofon begrüßen euch
Sonja Putz
und Bernd During.
In der letzten Sendung haben wir euch Informationen über die Länder versprochen, die China als sein Gebiet ansieht. Fast alle sind schon fest in Chinas Hand. Tibet, Ostturkestan, die Innere Mongolei sowie die Inselgebiete Macau und Hongkong. Wann China nach Taiwan greift, ist, wenn man die Ansagen der chinesischen Regierung hört, nur noch eine Frage der Zeit. Immerhin hat die sogenannte Volksbefreiungsarmee vor kurzem die Übernahme Taiwans geprobt.
Sind alle diese Länder eine leichte Beute Chinas? Vordergründig ja, denn bis auf Taiwan stehen sie alle bereits unter der Knute von Chinas kommunistischer Partei. Doch die Menschen in diesen Gebieten haben eine eigene Geschichte und eigene Traditionen. Der Vereinnahmung durch China stehen sie zu großen Teilen skeptisch bis ablehnend gegenüber.
Heute blicken wir auf Hongkong und Macau. Dazu hat Irmgard Weihrauch für uns wieder Fakten zusammengetragen. Musik der besonderen Art begleitet uns heute durch die Sendung, und zwar eine CD, die heißt Come Together, a Tribute to the Beatles, die nicht im Handel erhältlich ist.
Über den Inselregionen Macau und Hongkong vor Chinas Südküste hängt wie eine dunkle Wolke die Übermacht des kommunistischen Staates China.
Beide Gebiete wurden Ende des 20. Jahrhunderts von den ehemaligen Kolonialmächten an China zurückgegeben. Beide wurden zu Sonderverwaltungszonen erklärt. Beide liegen keine 60 Kilometer voneinander entfernt, im Mündungsgebiet des Perlflusses in das südchinesische Meer.
Die Verhältnisse dort könnten jedoch kaum unterschiedlicher sein. Während in Hongkong harte politische Konflikte ausgetragen werden, herrscht in Macau Business as usual. Entsprechend gering ist das Interesse der Medien.
Beginnen wir mit Macau. Es liegt an der Westseite des Mündungsgebietes. Durch Landaufschüttungen und Brückenbauten wurden die Inseln mit dem chinesischen Festland verbunden. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts an Portugal verpachtet, wurde Macau für lange Zeit zum bedeutenden Warenumschlagplatz und berühmt für sein Glücksspiel.
Nachdem Portugal die Volksrepublik China als einzige rechtmäßige Vertretung des chinesischen Volkes anerkannt hatte, kam es zu bilateralen Gesprächen über die Rückgabe Macaus an China. Die erfolgte im Dezember 1999. Vereinbarungsgemäß wurde Macau als chinesische Sonderverwaltungszone und Sonderwirtschaftszone ausgewiesen.
Dieses System geht auf Deng Xiaoping zurück, zu seiner Zeit einer der einflussreichsten chinesischen Politiker. Es folgt dem Konzept ein Land, zwei Systeme und soll die Koexistenz von sozialistischen und kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen in einer Region ermöglichen.
Sonderwirtschaftszonen gibt es auch in anderen Ländern. Meistens geht es darum, eine Region wirtschaftlich zu fördern oder den Warenverkehr zu erleichtern. Eine einfache Form ist zum Beispiel eine Zollfreizone.
Eine Sonderverwaltungszone dagegen steht für andere politische oder gesellschaftliche Verhältnisse gegenüber dem Kernland. China hat zwei davon, Hongkong und Macau.
Ausgestattet mit einem Grundgesetz, dem Basic Law, sollte die Sonderverwaltungszone Macau ein hohes Maß an Autonomie haben. Das heißt, sie sollte selbstverantwortlich für alle ihre innenpolitischen Angelegenheiten sein. Nur die diplomatischen Beziehungen und die Verteidigung sollten bei der Zentralregierung liegen.
Wie wir noch hören werden, gibt es da einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Doch wie viele Menschen sind davon betroffen?
Im Jahr 2017 hatte Macau knapp 630.000 Einwohner, also etwa so viel wie Stuttgart oder Leipzig. Aber es hat weniger Fläche. Während in Stuttgart etwa 3.000 Einwohner auf einem Quadratkilometer leben, sind es in Macau rund 21.000. Das macht die Stadt zu einer der am dichtest besiedelten Regionen der Welt.
Interessant ist, die Menschen dort haben weltweit eine der höchsten Lebenserwartungen. Die Mehrzahl der Einwohner sind Chinesen, eine relativ kleine Anzahl ist portugiesischer oder portugiesisch-chinesischer Herkunft.
Gesprochen werden Kantonesisch, das ist die südliche Variante der chinesischen Sprache, sowie Portugiesisch und vereinzelt eine Mischung aus beiden, Makanesisch. Im Trend liegen Mandarin, die nördliche Ausprägung des Chinesischen und Englisch.
Das Vorhandensein verschiedener Sprachen führt dazu, dass alle offiziellen Dokumente in Chinesisch und Portugiesisch abgefasst sind. Ansagen in Bussen erfolgen sogar in vier der genannten Sprachen, denn das gesprochene Kantonesisch unterscheidet sich vom Mandarin, während die Schriftzeichen die gleichen sind.
Was Macau einmalig macht, ist seine Wirtschaft. Damit ist nicht die eher unbedeutende Herstellung von Feuerwerkskörpern gemeint oder der Tourismus in der historischen Altstadt, die zum Weltkulturerbe gehört. Alleinstellungsmerkmal ist der Umfang des legalisierten Glücksspiels. Der soll 2015 in Macau rund sechsmal größer gewesen sein als
in Las Vegas. Wir waren
beim Wirtschaftsfaktor Glücksspiel in Macau.
Inzwischen sind auch US-amerikanische Konzerne am Geschäft beteiligt und haben riesige Hotelbauten hochgezogen. Die Übernachtungspreise werden zum Teil subventioniert, um Kundschaft in die Spielcasinos zu locken. Und natürlich mischen auch die Triaden kräftig mit. Das ist quasi die chinesische Mafia.
Durch das Glücksspiel ist Macau unglaublich reich. Wäre es ein unabhängiger Staat, hätte es mit ca. 100.000 Euro das weltweit viertgrößte Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. So kann die Verwaltung leicht die Zufriedenheit der Bürger stärken, indem sie jedem rund 900 Euro jährlich auszahlt.
Die Abhängigkeit vom Glücksspiel könnte der Wirtschaft aber auch gefährlich werden. Es fehlt eine breitere Aufstellung der Wirtschaft und es drohen auch Gefahren wie Inflation und Rezession. Die gab es schon einmal, als die Furcht vor Xi Jinpings Antikorruptionskampagne viele reiche Chinesen vom Spielerparadies fernhielt.
In Macau dreht sich alles um Harmonie. Da wird nicht über Politik diskutiert.
Das schnell verdiente Geld führt dazu, dass die Menschen sich nicht so wie in Hongkong für Politik interessieren. Es gibt zumindest keine lauten Proteste. Doch echte Demokratie gibt es in Macau auch nicht. Im Gegenteil, sie wird immer stärker eingeschränkt.
Vor allem seit der Regenschirmbewegung in Hongkong geht die Regierung in Macau restriktiver vor. Das äußert sich nicht nur in zahlreichen Gesetzen, nein, in der relativ kleinen Stadt wurden 16.000 Überwachungskameras installiert, die noch mit Gesichtserkennung ausgestattet werden sollen. Überall gibt es Polizisten und Ausweiskontrollen. Bei einer Mahnwache in Macau gegen die Polizeigewalt in Hongkong gab es mehr Polizisten in Zivil als Demonstranten.
Auch bei der Wahl des Regierungsoberhauptes von Macau kann man nicht von einem demokratischen Prozess sprechen, denn Peking bestimmte, wer kandidiert, und das Wahlleutegremium war nicht demokratisch legitimiert.
Ähnlich lief es bei den Parlamentswahlen. Gesetze sorgten dafür, dass eine pro-chinesische Mehrheit erhalten blieb. Einige Oppositionskandidaten wurden unter fadenscheinigen Gründen von der Wahl ausgeschlossen. Die Versammlungsfreiheit war eingeschränkt. Macaus Autonomie ist also mehr oder weniger theoretisch.
Dennoch, innerhalb Chinas gehört Macau zu den Städten mit den wenigsten Problemen. Nirgendwo sonst sind die Menschen so reich und werden so alt. Aber was geschieht, wenn es 2049 mit dem vertraglich zugesagten Autonomiestatus vorbei ist?
Die Einwohner von Hongkong kämpfen schon lange für einen Autonomiestatus, der über die vertraglich zugesicherte Zeit hinausgeht. In Macau findet eine solche Debatte nicht statt.
Doch auch da hoffen junge Leute auf mehr Demokratie. Es sind allerdings nur wenige junge Politiker, die für die Bewahrung der Bürgerrechte und mehr Demokratie in Macau kämpfen. Auch über dessen Zeit als autonome Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China hinaus.
Weltfunk.
Mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm und dem Titelthema Chinas leichte Beute, heute Macau und Hongkong.
Rund 60 Kilometer entfernt von Macau, auf der Ostseite der Perlflussmündung in das südchinesische Meer, liegt Hongkong. Die Chinesen nennen es Xiangang, was so viel heißt wie duftender Hafen.
Außer der Hauptinsel Hongkong Island, der Halbinsel Kowloon und einem Stück Festland, den New Territories, gehören zahlreiche Inseln und Inselchen zum Stadtstaat. Wie Macau ist auch Hongkong eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China.
Die nur von wenigen Fischern bewohnte, teils bergige Region wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von Großbritannien besetzt, zur Kronkolonie erklärt und allmählich auf den heutigen Umfang vergrößert. 1898 pachtete Großbritannien das gesamte Gebiet auf 99 Jahre.
Unter britischer Herrschaft entwickelte sich Hongkong zum wichtigen Militär- und Handelsstützpunkt. Die Stadt wurde zum Finanzzentrum, war aber auch Umschlagplatz für den völkerrechtswidrigen Kuhle-Handel. Die Einwohnerzahl stieg beträchtlich.
Ab 1982 verhandelten Großbritannien und China über die Zukunft des Territoriums, wobei China auf der Rückgabe aller Gebiete bestand. Ausschlaggebend für eine Verständigung war auch hier die Zusage Chinas, Hongkong zur Sonderverwaltungszone zu erklären und nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme auch hier das Wirtschafts-, Gesellschafts- und Rechtssystem noch 50 Jahre lang unangetastet zu lassen. Am 1. Juli 1997 übergab Großbritannien den Inselstaat Hongkong an die Volksrepublik China.
Doch schauen wir uns diese Sonderverwaltungszone etwas näher an. Das gesamte Gebiet ist knapp doppelt so groß wie der Bodensee. Seine bedeutendsten Teile sind die Inseln Hongkong Island und Lantau sowie die Halbinsel Kowloon mit der gleichnamigen Stadt und dem Hinterland New Territories. Dazu kommt eine Vielzahl kleinerer Inseln und Inselchen, insgesamt sollen es 263 sein, von denen einige unbesiedelt sind.
Hongkongs Hauptstadt Victoria befindet sich auf Hongkong Island. Hinter ihr erhebt sich der Victoria Peak. Der nächtliche Ausblick von dort auf das Lichtermeer und die immer belebte Wasserfläche des Victoria Harbour zwischen Hongkong Island und Kowloon wird zu den schönsten der Welt gerechnet.
Nur etwa ein Viertel des Gebietes ist besiedelt. Dort drängen sich heute etwa 7,5 Millionen Einwohner. Die Bevölkerungsdichte ist geringer als in Macau, aber immer noch enorm. Etwa 95% der Bevölkerung sind Han-Chinesen, den Rest bilden Einwanderer aus benachbarten Ländern wie Philippinen, Indonesien oder Thailand.
Entsprechend dieser Zusammensetzung sind Chinesisch und Englisch im Basic Law, dem Grundgesetz, als Amtssprachen vorgesehen. Umgangssprache ist Kantonesisch. Ebenso gemischt ist der Anteil der Religionen, wobei konfuzianische, taoistische und buddhistische Glaubensrichtungen vorherrschen. Die entsprechenden großen Klöster befinden sich außerhalb der Stadt, während die kleinen Tempel zwischen den Wolkenkratzern in der Stadt verschwinden.
Ausgeprägt ist das Bildungswesen. Es herrscht Schulpflicht bis zum 15. Lebensjahr. Hongkong beherbergt mehrere Universitäten und eine umfangreiche Zentralbibliothek.
Eines der größten Probleme Hongkongs sind die Unterschiede im Lebensstandard. Sowohl die Lebenshaltungs- als auch die Wohnraumkosten gehören zu den höchsten der Welt.
Wohnraumnot gab und gibt es schon seit 1949, als mit dem Ende des chinesischen Bürgerkrieges und der Ausrufung der Volksrepublik China eine Migrationswelle in das britische Hongkong einsetzte. Den Menschen blieben nur elende Hütten als erste Wohnstätte. In einer dieser Hüttensammlungen kam es 1953 zu einem verheerenden Brand. 50.000 Menschen wurden obdachlos.
Dies war Beginn eines Bauprogramms, das für jede Familie 20 Quadratmeter Wohnfläche ohne Sanitäranlagen in neu errichteten Betonbauten vorsah. Jahre später wurden die Bauten komfortabler ausgestattet. Noch immer aber leben mehr als 1 Million sozial an den Rand gedrängte Menschen als sogenannte Cage People.
In aufeinander gestapelten Käfigen oder Holzboxen von 2 Kubikmeter Größe wohnen so ganze Familien. Morgens geht man zur Arbeit, nachts kommt man zurück. Der Besitz, vielleicht eine Matratze und ein Koffer mit Kleidung, bleibt in der Box. Müssen sich mehrere Menschen eine solche Box teilen, wird in Schichten gearbeitet und geschlafen.
Um die unzureichenden Wohnverhältnisse zu verbessern, trieb die Regierung den systematischen Ausbau von Planstädten, vor allem in den New Territories, voran. 2010 lebte die Hälfte der Hongkonger in den New Towns.
Krasse Gegensätze. Hongkong hat die liberalste Marktwirtschaft der Welt. Es gibt nirgendwo so viele Millionäre und dazu noch 67 Milliardäre. Aber nirgendwo sonst in der Welt ist der Armutsanteil so hoch wie in Hongkong.
Seit 2000 gibt es eine Sozialhilfe. Nicht alle der Armen sind davon erfasst. Der Höchstsatz beträgt etwa 500 Euro und das reicht gerade für einen der erwähnten Schlafkäfige. Erst langsam ändern sich die sozialen Verhältnisse.
Hongkong hat die längste Arbeitszeit der Welt. Die Rechte der Arbeitnehmer tendieren gegen null. Krankenversicherungen bestehen nicht. Eine Altersversicherung gibt es seit dem Jahr 2000 und 2011 wurde ein Mindestlohn eingeführt.
Nach der chinesisch-britischen Vereinbarung von 1997 sollte das demokratisch-marktwirtschaftliche Prinzip in Hongkong mindestens 50 Jahre bestehen bleiben, also bis 2047. So soll die Position Hongkongs als Finanzzentrum Asiens gesichert werden.
Der Vertrag verspricht Hongkong ein hohes Maß an Autonomie. Es soll allein für seine innenpolitischen Angelegenheiten wie Einwanderungs-, Bildungs-, Kultur-, Sozial- und Währungspolitik verantwortlich sein. Als Zahlungsmittel gilt nur der Hongkong-Dollar. Grenzübertritte nach China und die Einreise nach Großbritannien sollen möglich sein.
Darüber hinaus bestätigt das Basic Law, das Grundgesetz, den Schutz der Menschenrechte und das internationale Arbeitsrecht. Doch der Kommunistischen Partei Chinas wird seit Jahren eine ständige Untergrabung der Freiheitsrechte Hongkongs vorgeworfen, um mehr Einfluss zu gewinnen. Das führte in Hongkong zu lang anhaltenden Protesten.
Auslöser dafür war Ende 2014 ein vom Nationalen Volkskongress gefasster Beschluss, wonach die Kandidaten für die Wahl des Hongkonger Regierungschefs künftig nicht mehr von dessen Bevölkerung, sondern von Peking aus bestimmt werden.
Das Resultat war die lautstarke Forderung nach freien Wahlen, wie sie für 2017 versprochen worden waren. Aber auch andere von Peking veranlasste Änderungen brachten die Hongkonger auf. So hatte China Zonen eingerichtet, in denen der Handel nach chinesischer Währung abgewickelt werden kann. Das beschränkte die Rolle Hongkongs als Handelsdrehscheibe zwischen China und der Welt. Soziale Probleme wie der Wohnungsmangel und die hohen Lebenskosten vergrößerten den Zorn.
Der entlud sich in wochenlangen Protesten. Die Bürgerrechtsbewegung setzte sich hauptsächlich aus Intellektuellen zusammen, Studenten und Schüler. Gefordert wurden vor allem die Absetzung des damaligen Regierungschefs und die freie, direkte Wahl seines Nachfolgers.
Nachdem Sicherheitskräfte mit Gewalt gegen die Demonstranten vorgegangen waren, versuchten diese, sich mit vorwiegend gelben Regenschirmen gegen Pfefferspray und Reizgas zu schützen. So wurde der Regenschirm zum Symbol der Bewegung.
Einige der bekanntesten Aktivisten bei den Demonstrationen wurden 2017 zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt.
Seit Juli 2019 kam es in Hongkong erneut zu Massenprotesten gegen die Regionalregierung mit bis zu 1 Million Teilnehmern. Aus dem Protest gegen das sogenannte Auslieferungsgesetz wurde eine Protestbewegung gegen die Kommunistische Partei Chinas.
Das Auslieferungsgesetz hatte die damalige Regierungschefin Lam Anfang 2019 auf den Weg gebracht. Es hätte die Auslieferung Hongkonger Bürger an die Volksrepublik China ermöglicht und dort wäre, nach Meinung der Hongkonger, ein rechtsstaatliches Verfahren nicht gesichert.
Die Hongkonger Proteste führten nicht zu Verbesserungen, sondern Peking zog Polizeieinheiten an der Grenze zusammen und ließ einen Tag vor geplanten Massenprotesten Panzer durch die Straßen Hongkongs rollen.
Zwar verkündigte die Regierungschefin Lam im September 2019 die Rücknahme des Auslieferungsgesetzes, doch stattdessen trat mit dem Ende Juni 2020 erlassenen Sicherheitsgesetz eine viel schärfere Version in Kraft.
Nach dem Basic Law Hongkongs hätte einzig das dortige Parlament ein solches Gesetz beschließen können. Nicht jedoch ein Gremium in Peking, wie es geschehen war.
Straftaten sind nun Separatismus, Loslösung einzelner Landesteile aus einem souveränen Staat, Subversion, Versuch, eine bestehende staatliche Ordnung in Frage zu stellen, Terrorismus und Absprachen mit fremden Mächten.
Dazu erhält die Hongkonger Regierung weitere Befugnisse zur Durchsuchung, Überwachung, Einschränkung von Informationsquellen sowie zur Beschlagnahme von Vermögen. Das Gesetz gilt auch für Personen, die ins Ausland geflüchtet sind. Die Demokratische Partei Demosisto wurde aufgelöst. Viele Aktivisten sind aus Angst vor Strafverfolgung aus Hongkong geflohen.
Im März dieses Jahres beschloss Hongkong die Ausweitung des bestehenden Sicherheitsgesetzes. Der neue Regierungschef, John Lee, hatte die Abgeordneten dazu aufgefordert, das Gesetz schnellstmöglich zu verabschieden. Der Beschluss erfolgte einstimmig.
Die Strafmaße wurden erheblich verschärft. Harte Strafen gibt es vor allem für die Gefährdung der nationalen Sicherheit. Auf Hochverrat und Auflehnung gegen den Staat stehen lebenslängliche Haft. Der Besitz von Publikationen, die die Unabhängigkeit von China fordern, wird mit mehreren Jahren Gefängnis bestraft.
Das Parlament hat sich also ein noch restriktiveres Sicherheitsgesetz gegeben. Ein Straftatbestand wie zum Beispiel Gefährdung der nationalen Sicherheit – kann flexibel beurteilt werden. Statt Rechtssicherheit herrscht nun Angst in der ehemaligen Kronkolonie.
Die Opposition wird stärker unterdrückt, die Meinungsfreiheit eingeschränkt und von der Autonomie, die bei der Übergabe nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme für mindestens 50 Jahre zugesagt worden war, bleibt so gut wie nichts erhalten. Damit dürften aber auch die Tage Hongkongs als Finanzmetropole von Weltrang gezählt sein.
Weltfunk.
Werfen wir noch einen Blick in die Medien.
Den Hunger der Volksrepublik China nach weiteren Gebieten, nach Macht und nach Einfluss haben wir gerade beleuchtet. Wo die Menschen sich nicht freiwillig der kommunistischen Ideologie unterordnen wollen, wird die Brechstange eingesetzt. Im Umgang mit Staaten, die sich nicht in seinem Dunstkreis befinden, geht China etwas subtiler, aber nicht weniger zielstrebig vor.
Davon handelt ein Bericht der Welt Online, der während der Europareise des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping vor gut 4 Wochen entstanden ist.
Der Empfang war ganz nach Geschmack des chinesischen Präsidenten. In Belgrad, Serbiens Hauptstadt, jubelten ihm Menschenmassen zu, die Flaggen beider Länder schwenkten. Und in Budapest in Ungarn wurde Xi Jinping von Schülern der zweisprachigen ungarisch-chinesischen Schule begrüßt, die ihm und seiner Frau Blumen überreichten.
Während sich der chinesische Staatschef in Frankreich als Gegengewicht zu den USA zu positionieren versucht, kann Xi in Ostmitteleuropa seine Übermacht gezielter ausspielen. Allerdings nur, weil er mit Serbien und Ungarn die 2 einzigen verbliebenen unerschütterlichen China-Loyalisten als Reiseziele ausgewählt hat.
Xis Vision ist eine Weltordnung, in der die USA ihre Dominanz verloren haben, China dagegen mächtiger ist. Auf dem Weg dorthin sucht Peking nach Verbündeten und Zweckgemeinschaften. In Europa hat die chinesische Regierung Frankreich als das Land identifiziert, das sich Amerikas führender Rolle am ehesten entgegenzustellen bereit ist und die Eigenständigkeit der Europäischen Union betont.
Für Xi ist das ein Balanceakt, der sowohl Brüssels Versuche des Risikoabbaus, die neue Bezeichnung ist De-Risking, also auch die Gegnerschaft der Europäer zu Chinas Verbündeten Russland berücksichtigen muss.
In Ostmitteleuropa dagegen wähnte sich Peking lange auf sicherem Boden. Im Jahr 2012 schuf es sich ein Forum, bei dem 16 Länder aus Südost-, Mittel- und Osteuropa mit am Tisch sitzen, darunter EU-Mitglieder wie Polen und Rumänien und EU-Anwärter wie Serbien und Albanien. Im Jahre 2019 folgte Griechenland. Das Format hieß sodann 17+1. China bietet diesen Ländern Hilfe beim Ausbau ihrer Infrastruktur an. So will die Wirtschaftsmacht ihren Warenaustausch mit Europa ausweiten und ihren politischen Einfluss mehren.
Die Kooperation stand zu Beginn der Initiative unter dem Einfluss der globalen Finanzkrise. Die Ost-Mitteleuropäer erhofften sich dadurch Wachstum. Heute sind sich viele unter ihnen der Kehrseite des chinesischen Engagements bewusst, besonders seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und dem Umstand, dass Peking ungeachtet dieser Aggressionen weiter, gar enger mit Moskau zusammenarbeitet. Hinzu kam, dass die wirtschaftlichen Chancen geringer ausfielen als angenommen.
Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben das Format mittlerweile verlassen und den Kreis der ostmitteleuropäischen Teilnehmer auf 14 reduziert. Auch unter ihnen nahm das Interesse mit den Jahren ab. Statt der Regierungschefs besuchten zunehmend niederrangigere Minister die Treffen. Tschechien suchte sogar demonstrativ Kontakt zum Inselstaat Taiwan, den China als sein eigenes Territorium, als abtrünnige Provinz ansieht.
Betrachtet man lediglich Xis Besuch in Belgrad und Budapest, entsteht daher ein irreführender Eindruck. Denn Serbien und Ungarn sind in ihrer unumstößlichen Partnerschaft zu China inzwischen Sonderfälle. In Serbien wurde gar ein Dokument über eine gemeinsame Zukunft unterzeichnet. Es ist das erste Land in Europa, das eine solche Vereinbarung mit China getroffen hat. Diese Art der Schicksalsgemeinschaft ist ein Konzept der chinesischen Außenpolitik, die zwar keine konkrete Initiative mit sich zieht, von der Experten aber sagen, dass sie eine Art Bündnis bedeutet.
Die serbisch-chinesischen Delegationen unterschrieben darüber hinaus 28 zwischenstaatliche Abkommen und Memoranden. Sie beinhalten die Zusammenarbeit in den Bereichen Infrastruktur, Handel, Wissenschaft, Umweltschutz, Technologie, Kultur, Sport und Informatik. Serbien, EU-Beitrittskandidat und das größte und mächtigste Land des strategisch wichtigen Westbalkans, sendet damit eine Botschaft an Brüssel, die lautet: Wir haben Alternativen.
Auch in Budapest standen zahlreiche bilaterale Vereinbarungen auf dem Programm. Xi wurde dort mit militärischen Ehren empfangen. Premierminister Viktor Orban stellt seine Verbundenheit mit Peking unter dem Motto Öffnung nach Osten offensiv zur Schau, will damit ein Gegengewicht zu den Gegebenheiten in der EU schaffen, in der er oft isoliert ist. Ungarn ist denn auch das einzige EU-Land, das an Chinas umstrittener Infrastruktur- und Investitionsinitiative Neue Seidenstraße teilnimmt. Italien hatte sich im vergangenen Jahr daraus zurückgezogen.
Die Balten und Tschechien als China-Kritiker, Serbien und Ungarn als Loyalisten. Das sind die beiden Pole im Umgang mit China. Die meisten Staaten in Ostmitteleuropa indes betrachten enge Beziehungen zu China als zweischneidiges Schwert und wollen dennoch nicht auf Investitionen aus und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Volksrepublik verzichten.
Der China-Experte Philipp Seebock vom Think Tank Association for International Affairs in Prag sieht allerdings nach wie vor Chancen für die chinesische Strategie, an Einfluss in der Region zu gewinnen, besonders in der Slowakei, wo nach den Wahlen im vergangenen Jahr eine europaskeptische Regierung an die Macht kam. Gegenüber dem US-Auslandssender Voice of America sagte er, das Land mache Anstalten, eine engere Beziehung zu China zu suchen.
Auch eine Wiederbelebung des 14+1-Formats hält Seebock für möglich. Ein wichtiger Faktor ist das steigende chinesische Investitionsvolumen in die Lieferketten für Elektromobilität, das wir hauptsächlich in Ungarn, aber auch in der Slowakei und Polen sehen, sagte er. In Ungarn baut Chinas E-Auto-Riese BYD bereits eine Fabrik. Dies könnte der Zusammenarbeit neuen Schwung verleihen und weitere Folgen für Europas Abhängigkeit von China haben.
Soweit der Beitrag in der Welt online.
Ergänzen möchten wir noch: Vor rund einem Jahr wurde in Serbien ein Teil der Hochgeschwindigkeitseisenbahnverbindung in Betrieb genommen, die einmal den Süden Serbiens mit Ungarns Hauptstadt Budapest verbinden soll.
Die gesamte Strecke entsteht mit chinesischem Kapital und chinesischen Arbeitskräften. Regie führen die Bahngesellschaften Chinas und Russlands. Noch in diesem Jahr soll alles fertig sein. Kommen wir zum Schluss. Die Tibet-Initiative Deutschland e.V. arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de. Ihr erreicht die Tibet-Initiative aber auch unter Twitter, Facebook oder Instagram.
Wer bei unserer Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm mitarbeiten will, ist herzlich zur Mitarbeit eingeladen. Kontaktaufnahme unter www.tibet-initiative.de. Dann auf Kontakte und auf Regionalgruppen klicken.
Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist am Donnerstag, dem 8. August 2024 um 18 Uhr. Leicht zu merken, 8.8.18 Uhr, wobei die 8 den Chinesen eine Glückszahl ist.
So kann es nicht verwundern, dass vor Jahren noch als englische Kronkolonie das Autokennzeichen Hongkong 888 einem der reichsten Männer Hongkongs zugeteilt wurde.
Das Manuskript zum Titelthema stammt von Irmgard Weihrauch. Bearbeitung für den Weltfunk und Redaktion der Sendung Sonja Putz und Bernd During, die auch am Mikrofon waren.
Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz. Studiotechnik Lara Nassfeder-Quartley.
Wir verabschieden uns von euch und freuen uns auf das Wiederhören am Donnerstag, 8.8. 18 Uhr, hier bei Radio Free FM. Bleibt bis dahin gesund und genießt den Sommer.